Andreas Fröhlich liest für Sie aus Christoph Marzis Malfuria.
Die Mosaikeidechse. Die Straßen der singenden Stadt erwachten erst mit der Dämmerung zum Leben. Überall in den Häusern und Geschäften brannten Lichter und die Laternen funkelten wie kleine Sterne hoch über den Gassen. Die Hitze des vergehenden Nachmittags wich einer kühlen Brise. Die kleinen Eidechsen mit ihren Schuppen aus Mosaikstein saßen in den Ritzen der Mauern und schauten neugierig den Passanten zu, die schwatzend und lachend die Straßen bevölkerten. Jordi mochte die Eidechsen. Sie sahen so aus, als hätten kunstfertige Hände tausende von bunten Steinstückchen zu den Eidechsenkörpern zusammengesetzt. Er hatte noch nie eines der Tierchen berühren können, aber er war sich sicher, dass das Geräusch, das sie bei jeder Bewegung machten, mit den vielen Steinchen zu tun haben musste, die andauernd gegeneinander stießen und hell klimperten, als flüsterten hunderte kleiner Glöckchen sich Geheimnisse zu. Der Junge saß am Fuße einer Mauer und schaute zum Berg hinauf. Die weißen Häuser bildeten den Kern der Altstadt, wie bewohnte Treppenstufen, so wirkten die Wohnhäuser von Daltwila. Helle Klötze mit kleinen eckigen Fenstern waren es, die sich da dicht an den Berg schmiegten. Es gab sogar ein Haus, auf dessen Dach sich eine schäbige Windmühle befand. Jordi rieb sich müde die Augen. Was war das für ein Tag gewesen? Er schaute absichtlich nicht zum Hafen, weil sein Blick dann unweigerlich auf den Leuchtturm gefallen wäre, und genau das wollte er vermeiden. Womöglich würde er ihn auch gar nicht ausmachen können, weil das Feuer finster blieb in dieser Nacht, weil er nicht leuchten konnte. Nein, an all das wollte er jetzt nicht mehr denken. Das gehörte zu einem Leben, das nicht länger sein eigenes war. Er war hier, am Fuße des Montjuïc, und er würde niemals wieder zurückgehen. Stattdessen betrachtete er die kleine Eidechse, die soeben aus einer Lücke in der Mauer gekrochen war und jetzt mit winzigen Augen in die Nacht blinzelte. Jordi fragte sich, wie die Welt wohl aus Sicht der kleinen Eidechse aussehen mochte. War für sie die Mauer nicht das Größte, das sie sich vorstellen konnte? War es ihr möglich zu erkennen, dass es eine Straße gab? Oder gar etwas, das jenseits der Straße lag? Erkannte sie die Lichter der Stadt? Und wusste sie von den Menschen? Die Frage, die dieser folgte, war weitaus beunruhigender. Sehe ich die Welt wirklich so, wie sie ist? Oder ist das, was ich sehe, nichts als ein Trugbild? Diese Frage hatte sich Jordi während der vergangenen beiden Stunden oft gestellt. Natürlich hatte er dabei an den Harlekin-Mann denken müssen. Natürlich hat es etwas mit dem Leuchtturm zu tun. Und nun, da er die kleine Eidechse beobachtete, stellte er sich die Frage erneut. War er nicht selbst wie die Eidechse, die nur ihre eigene kleine Welt sah? Der Leuchtturm, dachte Jordi, war meine Mauer und meine Welt. Noch immer erfüllte ihn ein unbändiges Gefühl von Freiheit, während er gleichzeitig diese Dinge zu begreifen versuchte, von denen er lieber nichts gewusst hätte. Unterwegs hatte er noch zwei weitere Harlekin-Gestalten gesehen. Die Masken sahen wie bei jedem von ihnen ein wenig anders aus. Wenn man genau hinschaute, konnte man die Unterschiede erkennen. Die Menschen auf den Straßen indes schienen sich an der Gegenwart der Wesen nicht zu stören. Die Harlekin-Gestalten aber interessierten sich umgekehrt sehr wohl für sie. Das hatte Jordi erkannt. Sie suchten etwas. Genau danach sah es aus. Sie standen oft nur da und schienen Witterung aufzunehmen. Sie sprachen arglose Passanten an. Und wenn sie dies taten, dann kamen die Harlekin-Masken den Menschen so nah, dass man förmlich spüren konnte, wie kalte Schatten sich auf die Gesichter legten und das Lächeln erstarb. Die Menschen waren danach anders. Sie pfiffen keine Lieder mehr, gingen etwas gebeugt und schienen plötzlich auf der Suche nach etwas Bestimmtem zu sein. Aber wer gab den Harlekin-Männern Befehle? Jordi hatte den eiskalten Hauch gespürt, als er mit einer der Kreaturen zusammengestoßen war. Es war, als hätte die Nacht ihn gestreift. Das gleiche Gefühl hatte er gehabt, als er zum ersten Mal die fliegende Galeone erblickt hatte. Er konnte sie von seinem Platz aus sogar sehen. Noch immer lag sie vor der Hafeneinfahrt. Jordi wendete den Blick ab. Eins jedenfalls stand fest. Wo auch immer die Maskierten herkamen, wenn sie sich weiter auf ihre Art und Weise treue Anhänger verschafften, dann würde in den Straßen von Barcelona bald eine Treibjagd von ungeahnten Ausmaßen stattfinden. Und Jordi wollte nicht in der Haut desjenigen stecken, der die Beute war. Jordi sprang von der Mauer. Höchste Zeit, die dunklen Gedanken zu verscheuchen und an die Zukunft zu denken. Denn wenn er ehrlich war, hatte er keine Ahnung, was er als nächstes tun sollte. Ohne richtiges Ziel betrat er den Arrabal, die kleine Unterstadt von Montjuïc. Langsam schlenderte er durch die Gassen und sah sich aufmerksam um. Es wurde Zeit, sich einen Platz für die Nacht zu suchen. Im schlimmsten Fall würde er in einer verlassenen Häuserecke schlafen. Er spürte die frische Nachtluft im Gesicht und musste kurz lächeln, als ihm bewusst wurde, dass er es wirklich getan hatte. Er war dem alten Leben davongelaufen und hatte es geschafft, seine Fesseln abzustreifen. Dann hörte er das Mädchen schreien. Die kleine Windmühle, die jemand hoch oben auf einem der Häuser erbaut hatte, war Jordi vorhin schon aufgefallen. Er hob den Blick und sah etwas auf sich zukommen. Der Schrei, da war er sich sicher, war von dort oben gekommen. Jordi bemerkte einen tiefdunklen Schatten im Nachthimmel, der sich ihm rasend schnell näherte. Und dann prallte etwas mit voller Wucht gegen ihn, schleuderte ihn unsanft zu Boden. Ein Keuchen entrann seiner Kehle, wurde erstickt von Staub und fleckiger Finsternis. Und die Welt, die eben noch bunt und schön gewesen war, wurde nachtschwarz und still.